Eine besondere Folge Gasgeflüster erwartet euch wie immer, denn wir haben einen sehr spannenden Gast und nicht nur irgendeinen, sondern Deutschlands schnellsten Road Racer. Wie er zu diesem wurde und welche Herausforderungen er gerade zu Beginn hatte, das erfahrt ihr in dieser Folge, genauso wie es zu diesem extrem heftigen Unfall kam, der dafür sorgte, dass er dieses Jahr leider nicht bei der Isle of Man teilnehmen konnte. Was er daraus gelernt hat und was die Zukunft für ihn bringen soll, auch das erfahrt ihr heute am Biker-Stammtisch. Viel Spaß!
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Während ich in Tirol auf einer schönen Berghütte sitze, die Leute, die das auf YouTube sehen, sehen einen schönen Holzhintergrund. Also im Eldorado für Motorradfahrende sitzt Michel, jung und gut aussehend wie eh und je, vor dem vermeintlich gleichen Hintergrund, hat aber auch einen kleinen Umzug hinter sich. Das muss er gleich erstmal kurz erklären. Und damit, hallo, Lieblings-Co-Host Michel, wie geht's? Wo bist du?
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Jan, und einen wunderguten guten Morgen in auch eine andere Ecke, auf die wir gleich eingehen. Wir sitzen nämlich nicht zu zweit, sondern zu dritt hier. Und aus dieser noch unbekannten Ecke kam gerade die Bemerkung, ich höre mich irgendwie an, als sitze ich in einem leeren Raum. Und da schließt sich auch der Kreis zu der Frage von dir gerade. Ich bin aber noch in meinem alten Büro und es wird heute die letzte Aufnahme an dieser klassischen, mit dieser lila, blau, violett, rosa gefärbten Hintergrundkonstellation direkt vor der weißen Wand. Denn seit Mittwoch habe ich den Schlüssel für mein neues Büro. Ab kommenden Montag werde ich da einziehen. Und jetzt komme ich zu diesem Punkt mit dem leeren Raum. Ich habe nämlich gestern diesen Umzug schon so ein bisschen versucht zu wuppen. War bis heute Nacht um 12 unterwegs. Wir haben jetzt 9:30. Ich sitze seit um 7:30, glaube ich, wieder hier im Büro, weil wir quasi unseren Gast vorbereiten mussten, beziehungsweise ich mich auf unseren Gast vorbereiten musste und so ein bisschen Fragen noch raussuchen. Also an der Stelle schon mal die Entschuldigung in die Richtung Sound, vielleicht nicht ganz so optimal wie sonst. Und jetzt will ich aber gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden, denn besagter Gast ist etwas sitzeingeschränkt und hat schon im Vorfeld der Sendung gesagt, na, ich weiß nicht ganz, ob ich die Stunde setzen kann. Warum das so ist, erklären wir gleich. Und ich möchte aber an dieser Stelle schon direkt hier bei uns am Stammtisch begrüßen, am Kaffeekränzchen wieder, 8.30 Uhr, ne, sehr, sehr früh, David Datzer, Datzi, im Moment erfolgreichster deutscher Roadracer. Herzlich willkommen bei uns am Gasgeflüster-Stammtisch.
Ja, schönen guten Morgen, Michel, schönen guten Morgen, Jan. Herzlichen Dank für die Einladung. Natürlich habe ich die gern auch genommen. Ich freue mich. Das ist mein allererster Podcast, den wo ich mit euch mache, oder das erste Video. Ich habe mir jetzt da mal reingefunden und ich sage, wie gesagt, danke. Und da schauen wir mal, was wir machen. Ich sitze jetzt ein bisschen eingeschränkt rum, aber ihr werdet mir Fragen schon stellen.
Genau, mit dem Intro der Rätseligkeit merkt man dir das gar nicht an. Presse geübt scheint er also schon zu sagen. Dazu, wir freuen uns wahnsinnig, dass du hier bist. Trotz, und ich glaube, das können wir vorwegnehmen, eingeschränkter Mobilität, die einen tragischen Hintergrund sozusagen hat, bist du weiterhin ein sehr gefragter Mann. Deswegen haben wir es jetzt hier morgens um 8.30 Uhr geschafft, zusammenzukommen. Leute, die sich so ein bisschen mit dem Motorsport und dann auch nochmal mit der Nische Straßenrennsport auskennen, die werden deinen Namen natürlich schon gehört haben. Für die bist du wahrscheinlich ein Held und ein Star im aktuellen Roadracing-Geschehen. Wir haben aber ja auch viele Zuhörende, die da noch gar keinen Kontaktpunkt haben. Deswegen stell dich doch vielleicht erstmal allgemein vor. Man hört schon raus, dass du nicht von der nordfriesischen Küste kommst, sondern eher aus einem anderen Bereich Deutschlands. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu dir. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Was treibst du so? Leg los.
Jo, servus. Also ich bin der David Datzer. Mein Spitzname Datzi, 33 Jahre alt. Und wie man hört, ich bin aus Bayern. Leider geht's mir mit dem Hochdeutsch ein bisschen schlecht momentan, weil ich nur Bayerisch oder Englisch rede. Aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Und ja, das ist halt mal zu mir, was ich gerade so treibe. Ja, ich treibe momentan gar nichts, außer ein bisschen faul rumliegen und ja, Netflix gucken. Denn wie gesagt, ja, vor ein paar Wochen habe ich leider einen schweren Rennsturz gehabt. Und ja, jetzt bin ich auf dem Weg der Genesung und jetzt habe ich mal eben die Zeit genommen, die wo ich sowieso habe, um mit euch da ein bisschen zu quatschen.
Ja, den schweren Unfall, ich würde sagen, da reden wir gleich drüber, weil da ja auch ein bisschen mit einhergeht. Ich habe das so im Hintergrund mitbekommen, Reha, und es gibt eine Fundraising-Aktion. Und das ist jetzt ja in Anführungsstrichen das Ende eines oder eine kurze Unterbrechung, nicht das Ende, aber eine kurze Unterbrechung deines Road Racing Lebens und deines Road Racing Kapitels. Da sind wir aber mehr oder minder ganz, ganz mittendrin. Und wie immer interessiert natürlich aber mich und vor allen Dingen auch die Zuhörenden da draußen, wen wir hier so am Tisch haben und wie diese Motorradgeschichte eigentlich mal ursprünglich begonnen hat. Denn dieses Road Racing Thema ist ja super speziell. Jan hat es vorhin schon angedeutet, da kennen sich viele Leute gar nicht so wirklich aus. Und für mich stellt sich natürlich da immer die Frage zuerst, wie ging das bei dir denn grundsätzlich mit diesem Motorradfahren los? Ich weiß, deine Eltern sind da so ein bisschen vorbelastet, auch was den Rennsport angeht. Und ich bin mir sicher, das ist eine ganz, ganz wilde und spannende Geschichte, wie du deinen Einstieg da gefunden hast. Erzähl doch mal, wie ging es für dich los?
Oh ja, also wie gesagt, da wir komplett gaskranke, sage ich mal, Familie haben. Wir haben dann, Familienbetrieb mit Harley Davidson. Ich bin Motorradmechatroniker mit meinem Vater zusammen und der hat mich natürlich schon früh aufs Motorrad gesetzt, auf ein Malaguti, auf ein 50er. Und wir haben so einen kleinen Hinterhof gehabt und natürlich auch eine Wiese. Und da bin ich halt schon mit 3 Jahren das erste Mal auf und ab gefahren wie ein Kranker. Und ja, meine Eltern natürlich, die haben mit Rennsport auch viel zum Tag gehabt. Meine Mutti, die ist Track Racing gefahren, also Viertelmeilerennen. Mit selbstgebauten Harley-Bikes mit über 250 PS. Und ja, sie ist immer noch, glaube ich, sogar die schnellste Frau Europas. Und das und ihr, wann hat es aufgehört? Seit 2003. Und ja, wir haben halt eine Geschichte jetzt seit mittlerweile 30 Jahren Rennsport. Und davon gehören da schon mir jetzt mittlerweile 21 Jahre.
Ah, das ist ja krass. Also das mit der Mutter wusste ich gar nicht. Ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf, immer wenn ich mich damit beschäftigt hatte, dass deine Familie da doch oder ja sehr unterstützend auch ist und Bock hat auf den Rennsport. Ich glaube, das mit Harley höre ich auch nicht zum ersten Mal, aber ist natürlich Wahnsinn, warum denn dann eigentlich Harley und nicht irgendwie eine klassische Rennsportmarke in dem Sinne. Also das Klientel, das vermutlich bei euch ein- und ausgeht, ist ja doch ein anderes, was man dann, gut, beim Drag Racing vielleicht schon eher, aber in den Gefilden, in denen du unterwegs bist, trifft oder nicht? Also ja, war das nie eine Überlegung, woanders hinzugehen? Nee. Zu irgendwie Yamaha, BMW, was auch immer?
Nee, also damals, Anfang der 90er, da ist das mit Harley Davidson so richtig auch in Deutschland losgegangen. Und wir haben uns mehr spezialisiert eben auf die alten Harley Davidson, nicht das neue Zeug, sage ich jetzt einmal, wir sind halt noch Custom Building and all, sage ich mal. Wir machen halt wirklich alles rund ums alte Motorrad bis 2000. Und ja, das ist halt, da ist mein Vater halt drin gewesen und ist halt mittlerweile immer noch einer der besten, ein sehr gefragter Mann. Und ja, ich gebe halt natürlich auch mein Bestes, dass ich mit Harley Davidson weitermache, weil klar, man kann Suzuki, Yamaha und haben, aber Harley Davidson ist halt doch was Spezielles. Manche mögen es, manche nicht. Ich habe mir die Vorfolge ein bisschen angehört. Aber nee, wir sind eine komplette Harley-Davidson-Familie. Und jetzt mit meinem Rennsport, den wo ich halt jetzt seit, sage ich mal, 6-7 Jahren so semi-professionell mache, habe ich mich ein bisschen abgeschottet in eine andere Halle, dass nicht ganz so auffällt mit den BMWs.
Wollte ich nämlich gerade fragen, also wenn man die Leute, die jetzt das Ganze nicht auf YouTube sehen, sondern hören, und das ist ja der Großteil, sieht das jetzt leider nicht. Der Dazi sitzt nämlich nicht einfach nur irgendwie in so einem Studio, sondern der Hintergrund ist mehr Motorrad, als Michel und ich jemals hinkriegen würden. Ich zähle jetzt hier 2, 4, 6, 8, mindestens 10 Lederkombis, die man im Hintergrund hängen sieht. Übrigens auch sehr geil, der bayerische Bezug dazu ist allgegenwärtig. Ein Lederkombi, der komplett
die rasende Tischdecke. So, ja.
Genau, und Hintergrund viele, viele Seitenverzierungen, nenne ich es mal, in der bayerischen Landesfarbe, also der Flagge. Der Bezug ist also da hergestellt. Aber dann natürlich jetzt auch die Frage, wenn Harley, besitzt du neben diesen ganzen Lederkombis denn auch eine Kutte?
Nee, Kutte habe ich nicht. Also ich bin jetzt nicht der Kuttenträger. Wir sind immer, sage ich mal, markenoffen und auch für verschiedene Clubs offen. Weil wenn du spezifisch auf einen Club schraubst, da wirst du nicht froh. Also wie heute halt so immer ist mit den Rivalitäten. ist zwar heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so schlimm wie früher vielleicht, aber nee, wir sind da offen, wir machen auch für verschiedene Clubs und wirklich für jeden. Und nee, Kutte, das bleibt bei mir vorerst noch aus. Vielleicht irgendwann mal im Nachgang, wenn ich nichts mehr rennen fahre, dann weiterhin Harley und Kuttenträger und langer Bart. Aber Bart habe ich normalerweise immer.
Bevor wir jetzt quasi dieses Kuttenthema abschließen und über dich sprechen und über deinen Rennsport und deine Historie, habe ich noch eine ganz brennende Frage, die auch so ein bisschen diesen Sonderfall Harley vielleicht mit einschließt. Denn du hast wenn angedeutet, ihr seid seit über 30 Jahren eine Rennsportfamilie. Deine Mama ist Drag Racing gefahren bis Anfang der 2000er Jahre. Und das allein ist ja schon eigentlich eine sehr, sehr außergewöhnliche Konstellation. Denn normalerweise ist es ja der Papa, der irgendwann in den Jugendjahren Motorrad fährt, dann vielleicht Rennsport anfängt und dann den Sprössling oder vielleicht auch die Familie mit dem Rennsport so ein bisschen prägt. Wie kam das denn bei dir zustande, dass die Mama im Racing-Einsatz unterwegs ist? Und wie ist da das Verhältnis bei euch zu Hause, was Mama und Papa angeht? Hat die Mama da quasi die Rennsporthosen an oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, die Rennsporthosen hat es nicht an, aber die Hosen definitiv hat es an. Das ist schon immer so. Aber nee, mein Vater, der war schon immer Schrauber. Der hat schon immer tüftelt bis in die Nacht, bis in die Morgenstunden, sage ich mal. Also der war da immer voll fokussiert. Und ja, die Mutti, die war halt damals ja sehr gefragt in dem, was sie macht. Haben erst mit kleinen Harleys mit Sportster angefangen und dann hat halt mein Vater ein eigenes Motorrad gebaut, komplett mit Motor und. Und dann haben sie halt gesagt, Kim, lass uns das mal probieren in der Super Twin Top Guest Klasse. Und dann war es halt gleich so erfolgreich, dass wir gesagt haben, okay, Vati braucht jetzt nebenbei nicht mehr fahren. Der hat nämlich nebenbei ist immer eine Viertelmeile mitgefahren mit einer Hayabusa oder G6R, aber Mutti war einfach die bessere, sagen wir es, wie es ist. Und mein Vater hat sich dann so ein bisschen auf die Rundstrecke verzogen und hat halt da mit seinen Kunden ein bisschen Instruktionen gemacht. Und ja, dann bin ich halt damit so mit reingestiegen und habe gesagt, ja, Junge, jetzt leg du mal los. Du hast zwar wahrscheinlich nicht so das Talent wie Mutti, weil die ersten Anfänge waren jetzt nicht so prickelnd, aber ja, ich habe es dann auch durchgezogen und jetzt habe ich es doch länger gemacht, wie ich eigentlich gedacht hätte.
Meine Frage dann, es ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, wie du zum Motorradthema kamst, weil Werkstatt ist sozusagen ja angeschlossen. Mutti, Vati haben wir auch geklärt. War denn für dich immer klar, dass du damit dann auch Rennsport betreiben musst? Es hätte ja irgendwie auch eigentlich gepasst, wenn du gesagt hast, okay, alles klar, ich bin da, ich fahre einfach Motorrad auf der Strecke, also auf der Straße, wie jeder normale Mensch so und gehe gar nicht so in den Rennsportbetrieb, sondern fahre einfach der Lust an der Freude wegen.
Nee, das war jetzt bei mir eigentlich nie so. Die Straße, die hat zwar schon immer Spaß gemacht, aber hier auf dem Land, das war halt immer gefährlich und es war jetzt nicht so meins. Ich habe halt dann gesagt, klar, Straße fahren, so ein bisschen für sich selber, ist okay, aber da ist halt dann schon wieder losgegangen mit Thema Harley. Klar, Harley kannst du ein bisschen hin und her cruisen, easy, ganz geil, aber so mit richtige Rennmotorräder, sage ich jetzt mal, das hat mir nie wirklich taugt. Ich bin halt dann lieber auf die Rennstrecke gegangen. Oder ja, eben jetzt zum Road Racing. Es schneit sich zwar ein bisschen keine Straße fahren, aber Road Racing, ja, ist halt komisch, wenn man sich sowas anhört.
Voll. Wie kam denn dieser Einstieg ins Road Racing zustande? Denn auch da sind wir ja wieder ganz weit weg von, also das ist ja schon wieder eine Nische in der Nische, ne? Du hast schon angedeutet, dein Papa mit den Kunden auf der Rennstrecke und du da quasi auch deine Gehversuche gemacht. Und ich kann mich dran erinnern, wir haben uns, glaube ich, kennengelernt und das erste Mal getroffen 2015, 2016 bei der IRRC. Ich glaube, damals in Hengelo, da ist immer dieses Auftaktwochenende am 1. Mai-Wochenende. Mhm. Und da war für mein erster Kontakt mit dir im Road Racing. Aber ging das schon früher los? Und wieso bist du in diesen Bereich dann in Anführungsstrichen abgewandert?
Ja, also wie gesagt, angefangen habe ich ja mit Minibike Cup, Junior Cup, R6 Cup, IDM. IDM, ganz kurz, war für uns zu teuer als private kleine Mannschaft. Haben wir gesagt, nee, geht nicht. Dann habe ich Jahre Pause gehabt, bin dann wieder zurück auf die Rennstrecke mit einer alten Kawasaki ZX6R. Ich glaube, 2003er Baujahr. Sind wir in der tschechischen Meisterschaft ein bisschen mitgefahren, war ganz cool. Haben wir gesehen, dass Potenzial da ist. Und dann habe ich 2004 14 mein erste 1000 gekriegt, sind wir DLC gefahren, war alles wirklich spannend. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, ja, das irgendwie geht das nicht mehr, das ist finanziell alles zu teuer, ich muss was anderes suchen. Dann habe ich zu der Zeit bei BMW gearbeitet, als Testfahrer für ja Straßenbikes. Und ja, dann war es halt recht lustig, die Mannschaft, wo ich da gehabt habe, da war ein älterer Herr dabei, der ist schon 250er WM gefahren und der hat mich da auf den, ja, sage ich mal, abgerockten Straßen mit seiner R19 fahren sehen. Und dann hat er gesagt, Junge, du hast irgendwie ein Talent für Road Racing. Ich habe gesagt, wie Road Racing? Isle of Man? Und sage ich, nee, es gibt da in der Tschechei gibt's ein Road Race und in Deutschland magst du das mal antun. Ja, dann beim Abendbier habe ich dann gesagt, komm, zeig mir das mal. Hat mein YouTube-Video gezeigt. Rainer Richter, danke, du hast mich echt inspiriert. Und der hat mir dann die Anmeldung gemacht, hat es abgeschickt. Ich habe die Anmeldung gekriegt und 2015 zu den 300 Kurven in Horice war ich dann das erste Mal mit meiner BMW und meinem abgefaulten Ford Transit in Horice und habe da gleich mal einen Deutschen kennengelernt. Und ja, dann war ich da sofort infiziert. Ich habe die Strecke gesehen, habe den ganzen Drumherum gesehen und gesagt, ey, das kann nicht wahr sein, das ist ja wirklich krass.
Ja, und für diejenigen, die sich mit dieser Road Racing Bubble nicht so wirklich auskennen, die da nicht so tief drin sind, müssen wir das vielleicht einfach jetzt ganz kurz erklären. Du hast von Horšice gesprochen und Horšice ist ja so mit die spektakulärste Road Racing Strecke, die man sich so in Festland Europa mit vorstellen kann. Man sagt auch, das ist so die Czech TT, die Strecke, ich glaube so irgendwas um die 6 Kilometer lang, geht durch den Ort, durch den Wald, keine Auslaufzonen, ganz nah an den Hauswänden vorbei, an den Fußwegen, Laternenpfosten, also wirklich, wie man es von der Isle of Man kennt. Und da bist du dann mehr oder minder deine Road Racing Premiere gefahren. Das ist ja schon verrückt durch und durch. Und warst dann auch sofort infiziert. Wie muss man sich diese erste Intensiverfahrung in Horšice vorstellen?
Also bei mir ist die erste Intensiverfahrung schon losgegangen im Fahrerlager. Also die ganzen Leute, die da waren, das war unvorstellbar bei so einem Rennevent, wie es da zugegangen ist. Die Leute, die offenen Stände, die Fahrerlager, das bisschen Chaotische dahinter, nicht direkt Boxenwände und Zeug, sondern wirklich abgrenzte Transporter und Zelte. Da sage ich, da fühle ich mich wohl, weil mehr habe ich auch nicht. Und ja, und das war halt dann einfach cool. Und die Menschen haben da so nah, die kommen zu dir her, sprechen mit dir. Ich habe dann damals auch schon ein bisschen recherchiert, wen es da so gibt als Heroes. Und dann sprechen die mit dir, so wie der Horsti, der Seiger oder Kamil Holland, der Tscheche, das waren für mich damals so die TT-Stars oder Didi Grams natürlich, der hat mich auch lang begleitet in meiner Karriere und Käufer und das war halt dann für mich so ein Wow-Moment. Ja, und wie es halt dann das erste Mal losgegangen ist, auf die Strecke, natürlich mit Hanging Off und normalen Rundstreckenfahrstil, bis da nicht weit gekommen. Da gleich bis zur ersten Kurve, dann habe ich schon mal mit meiner Hand irgendein Ballen oder irgendwas erwischt, sage ich, ei, das steht für alles ziemlich nah da. Ja, und dann nach dem ersten Qualifying, eben weil Training war da nicht wirklich, habe ich gesagt, wow, ist das geil. Das will ich für Zukunft aber machen. Ich hoffe, da gibt's was.
Aber das ist ja so krass. Also du hast ja vorher auch gesagt, ich habe den Namen leider vergessen, der dir gesagt hat, hey, hier, mach das mal was. Und du dankst ihm dafür. Und ich glaube, bei den Normalsterblichen, sagen wir es mal so, wäre es eher so, wenn mir jemand da ankam und sagt, hier, mach das Road Racing, das ist vor allem auch günstiger. Also das ist ja offensichtlich auch ein Aspekt, der Preisding. Der würde ich sagen, sag mal, spinnst. Das ist ja einfach nur ultra gefährlich. Also wenn man mich da hinsetzen würde, ich würde gar nicht in die Gelegenheit kommen, vermutlich dieses Fahrerlager so aufzusaugen. Als Gast, als Zuschauer wahrscheinlich schon. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste da mitfahren. Hattest du nicht als allererstes mal diese Gedanken von wegen, ja Moment, da gibt es keine Auslaufzonen, da gibt es keine, wie soll man sagen, Airfences und so weiter, sondern es ist einfach Straße, da steht ein Baum nebendran, da ist im Zweifel noch eine Hausmauer, es gibt keine Curbs, nix und so weiter. Waren das nicht die ersten Gedanken, die du an dem Abend bei dem Bierchen hattest und wo du gesagt hast, ey, sag mal, hast du sie noch alle?
Ja, doch, die Gedanken waren natürlich da, aber je mehr Bier das wurde, desto besser ist es eigentlich geworden. Und die Onboards haben dann natürlich auch besser geworden. aber nee, natürlich, ich habe mit meinem Streckenrundgang, ich habe mir das da alles schon genau überlegt. Damals war ich vielleicht ein bisschen blauäugig, da war ich halt wirklich offen für alles, habe gesagt, ich will das jetzt machen, scheiß die Wand da, hauptsache Moped fahren. Was Besseres findest du wahrscheinlich eh nicht mehr. Ja, und dann habe ich halt wirklich das mit Vorsicht begonnen, also wirklich nicht Hirn aus und ab dafür, wirklich entspannt angefangen, das alles sehr umgesetzt, was mir erzählt worden ist, wirklich wie ein Schwamm alles aufgesaugt von den Profis. Und ja, und dann ist halt Jahr für Jahr da zurückgegangen. Und wie du schon sagst, Michael, 2016 Anfang dann, habe ich mitgekriegt, dass es eben die IRC gibt. Ich bin dann im selben Jahr 15 noch in Freiburg gestartet. Zwar mit wenig Glück, aber zumindest mitgefahren. Und ab dann habe ich gesagt, ich will Road Racing machen. Lass uns in die IRC einschreiben. Und seit 2016 bin ich nun fester Bestandteil der IRC. Und ich würde ehrlich gesagt nichts anderes mehr machen.
Und du hast es ja auch wirklich sehr erfolgreich entwickelt jetzt über die letzten Jahre. Wie gesagt, 2016 der Einstieg, wenn ich es richtig erinnere, 2022 dann Vizemeister, also zwischendurch natürlich in die Platzierung gewachsen, 22 Vizemeister, 24 Meister. Auf dieses Einfahren von dem Meistertitel müssen wir auch noch zu sprechen kommen, weil da noch ein ganz einschneidendes Event mit dazwischen liegt, und ich kann mich daran erinnern, wir haben Sprachnachrichten letztes Jahr ausgetauscht nach diesem Event, über das wir gleich reden, und du mir von den Verletzungen erzählt hast, mit denen du dann quasi die IRC gefahren bist und die den Titel auch noch geholt. Aber Verletzung ist tatsächlich auch ein Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen kommen möchte, denn diejenigen, die diesen Podcast hören und nicht auf YouTube gucken, die haben jetzt nicht dein Gesicht gesehen, als du mit wirklich einem breiten Grinsen im Gesicht und strahlenden Augen von diesem ersten Einsatz in Hoschitze erzählt hast, ne? Und wir müssen zur Einordnung ja auch dazu sagen, wir hatten es eingangs ja erwähnt, du sitzt jetzt hier vier Wochen nach einem fünfte Woche nach einem sehr, sehr schweren Sturz in Staré Město in Tschechien, unverschuldet, bist da beim Start abgeräumt worden von einem rutschenden Motorrad, hast dir eine Wirbelsäulenverletzung zugezogen, die jetzt auch operiert wurde. Da schließt sich für mich die Frage an, weiß nicht, beschreib doch mal so ein bisschen die Persönlichkeiten und was für ein Mensch man sein muss oder mit welchen Menschen du da in diesem Fahrerlager Kontakt hast, ne? Denn für den Normalsterblichen ist das jetzt ja, die haben alle einen Nagel im Kopf, so, ne? Wie kann das sein, dass man sich dieses Risiko antut und dann nach so einer schweren Verletzung dann einfach noch mit so einem breiten Grinsen da sitzt und dann trotzdem davon erzählt? Also, wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich ein Road Racer von anderen Motorradfahren und von anderen Menschen im Allgemeinen?
Also so im Groben, glaube ich, unterscheiden wir uns alle nicht, weil jeder, der so einen Sport macht, ob auf der Rennstrecke oder beim Roadracing, hat natürlich einen Nagel im Kopf. Der eine ist größer, der andere ist kleiner. Aber ich sage einmal so, wir Roadracer, sage jetzt mal, wir sind jetzt nicht die, wo einfach das Hirn ausschalten und sagen, jetzt geht's los, wir machen mal das, weil es geil ist und weil wir natürlich dem Tod nahe sein wollen. Nee, das ist leider ist nicht so. Wir denken mal mehr noch, wie der normale Rundstreckenfahrer, würde ich jetzt sagen, weil bevor du zum Beispiel auf der TT Bray Hill runterfährst, du hast so viel Vorbereitung, du brauchst wirklich von morgens bis abends, bis los geht's, erste Training, brauchst du so viel Konzentration, Selbstbeherrschung und natürlich auch einen anderen Willen oder Drang zu dem, was du machst, dass du wirklich vorbereitet bist, da jetzt runter zum Schießen und die über 60 Kilometer da rum zum Fahren mit einer Konzentration, und das macht es halt aus. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir sind mal geisteskrank oder irgendwas, mir denkt man nur mehr nach und machen wir es halt langsamer. Auf der Rennstrecke muss draußen um jedes Zehntel kämpfen. Bei mir ist so, ich fahre immer erst meine 80%, wo ich weiß, ich fühle mich wohl, safe, und dann ist es nicht von Turn zu Turn, sondern eher von Jahr zu Jahr, dass ich mehr dazu lerne. Ist immer nur Stückchen für Stückchen, und das halt pro Jahr, nicht pro Turn. Und da sage ich, ja, ich denke, die Road Racer sind nicht verrückt, sie denken nur mehr nach bei dem, was deren, weil natürlich will ja jeder wieder safe nach Hause kommen, das ist ja das Allerwichtigste. Aber die Faszination dahinter ist halt einfach so groß, dass man nie nee sagen kann, will ich nicht machen, es ist einfach geil, viel zu geil, um das nicht zu machen.
Die Frage, die sich für mich jetzt nochmal anschließt, deine Motivation, glaube ich, haben wir soweit verstanden, aber wir haben ja eingangs auch erzählt, wo du herkommst. So, wie war es denn für deine Familie, als du gesagt hast, ey, ich war Bierchen trinken und ich habe jetzt die Idee, ich fahre jetzt Road Racing. Deine Familie ist ja Motorsport begeistert, aber trotz aller Begeisterung, wie haben die darauf reagiert?
Oh, das war auf jeden Fall richtig lustige Geschichte, eben da mit Hoschitze 2015. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich habe meinen Transporter gepackt und alles, und ein Freund von mir, der ist mitgefahren und meine Eltern so, ja, wo fährst du hin? Sage ich, ich fahre nach Most zu einem Ringtraining, will mal schauen, ein bisschen hin und her. Dann bin ich heute halt nach Hoschitz gefahren, dann habe ich die Veranstaltung gemacht und mich das ganze Wochenende gemeldet, weil der Empfang natürlich auch scheiße war. Da hat mein Spätzle immer wieder mal meinem Vater so ein WhatsApp geschickt. Ja, alles schön und gut. Ende von der Veranstaltung, wir haben dann, glaube ich, auch irgendwas gehabt. Da ist auch einer tödlich verunglückt. Und ja, mein Vater und so, ja, wie es in Most ist und so, weil sie keiner rührt. Mein Akku war dann leer, Geld war alle. Dann sind wir an der Tanke gestanden, kein Geld mehr für Zigaretten gehabt. Und irgendwann ruft mein Vater mein Spätzle an und der geht mir ran und hat gesagt so, aber wann kommt's denn hier mal heim, wie Most und hin und her? Sage ich, du, wir sind nicht in Most, wir sind in Hoschitze. Mein Vater, was ist Hoschitze? Ja, bei dem Roadracing. Sage ich, du Depp, sei ruhig, der weiß das nicht. Oh, scheiße. Ja, und dann ist losgegangen. Dann haben natürlich die gleich googelt und Videos geschaut und sagen, was machst denn da? Das war Gott sei Dank schon Sonntag. Da hat mir dann keiner mehr auf den Geist gekommen. Ich bin nur noch heimgefahren. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann das klärende Gespräch gehabt und habe gesagt, wie schön das war, wie toll das war und die Emotionen auch dahinter durch einen tragischen Unfall und was das mit mir gemacht hat. Und dann haben meine Eltern das natürlich auch verstanden und haben gesagt, hey, ja, wir wollen uns das einmal anschauen. Und dann waren sie in Vorburg dabei und seitdem auch die komplette Familie, ja, mit dem Roadracing infiziert, identifiziert. Und ja, der Einstieg war schwierig, aber mittlerweile machen wir es halt schon lang genug zusammen als Familie.
Verrückt, was es da nicht irgendwie für Stories geht und wie das hinterhergeht. Bevor wir jetzt nochmal auf das eigentliche Road Racing eingehen, auch nochmal eine Frage fürs Verständnis, weil du hast ja gesagt, es war auch eine finanzielle Sache. Es war einfach nicht so, dass du jetzt hier fett mit Team ankommen konntest, 1000 Sponsoren, sondern da in deinem Ranztransporter, so hast du es, glaube ich, gesagt. Sprechen wir jetzt mal drüber. Du bist ja jetzt doch sehr professionell da drin. Wie ist es denn sozusagen preislich einzuschätzen? Also was kostet dich so eine Rennsaison? Das hat sich ja jetzt sicherlich auch professionalisiert. Du hast auch deine Sponsoren. Aber wie war das tatsächlich, damals dann dort zu starten und loszulegen?
Also ich sage mal, von 2016 bis 2019 war das alles noch Hobby. Also da habe ich das wirklich als Hobby gesehen. Nicht viel Geld gehabt, nicht viel Sponsoren. Aus der eigenen Firma haben wir halt auch ein bisschen Geld damit hergenommen, damit wir das machen können, weil es war wirklich für uns Urlaub, nicht typisch wie jeder andere, bei uns war das Urlaub. Und ja, dann ab 2019 habe ich dann auch überlegt, ja, es ist einfach zu viel Hobby und zu viel Spaß dahinter für so viel Geld, irgendwas muss sich ändern. Und dann habe ich halt 2020 ein Team gefunden, die wo in das Thema Road Racing eben eingestiegen haben. Und ja, dann haben wir mir die erste Saison zusammen gemacht. Ich glaube, das war in der Corona-Zeit mit dem Pro Superstock Cup. Und ja, da habe ich mich als Fahrer sehr entwickelt, dass das Team dann gesagt hat, hey, lass uns weitermachen. Und mit dem MTP Racing Team bin ich dann 5 Jahre IRC, also IRC Pro Superstock Cup und TT Nordwest in alle erfolgreichen internationalen Rennen gestartet. Und ich sage einmal so, das Team hat mich aufgebaut, weil natürlich der finanzielle Background da war. Ich habe wirklich als Profi, sage ich mal, arbeiten können, ich habe fahren können. Und ja, dass sich das so weit entwickelt, hätte ich niemals gedacht, weil ich war wirklich kurz davor, zu sagen, okay, das Geld kann ich nicht mehr oder will ich nicht mehr in die Hand nehmen, weil es zu teuer ist. Aber mein innerer Schweinehund hat natürlich auch gesagt, du bist fast, so blöd wie es so ja, zu gut, um einfach das jetzt aufzugeben. Und dann habe ich natürlich alles geändert und ja, jetzt stehe ich da und habe natürlich ein paar Erfolge, Gott sei Dank, vorzuweisen. Es war nicht umsonst.
Verrückt. Also dann sind wir sozusagen als Zuschauer glücklich, dass du jetzt einen Weg gefunden hast, dieses Spektakel sozusagen zu begehen. Ich glaube, wir können jetzt nicht jede einzelne Saison sozusagen durchkauen. Wir wollen zielstrebig vorangehen zur Gegenwart. Eine Frage aber trotzdem noch vom Fahrstil, weil du es angesprochen hast. Du bist damals gestartet mit deiner Rundstreckenerfahrung und hast gesagt, das war halt gar nichts. Du sagst natürlich, die Road Racer sind deutlich fokussierter, anders, eher mal mit 80% unterwegs. Ich habe da immer so meine Zweifel, wenn ich das so sehe, ob das wirklich 80% sind. Aber sei mal dahingestellt, wie unterscheidet sich denn der Fahrstil tatsächlich für dich vom Road Racing zum Rundstreckenfahren?
Ja, Rundstreckenfahrstil, der ist halt mehr aggressiv, mehr Körper Richtung Boden, Ellbogen, Knie hin und her. Das ist bei uns halt anders da. Ist jetzt drauf, sagen die meisten wieder John McGuinness, wie ein Brett, gerade mit wenig Bewegung. Sieht bei mir komplett unspektakulär aus, aber alle sagen sie immer, das ist ein Wahnsinn, wie du so schnell fahren kannst. Das gibt's eigentlich gar nicht. Aber ich halte mich halt von Mauern, Bordsteine und allem fern und komme trotzdem flott ums Eck.
Okay, crazy. Und hast du denn das Gefühl, dass es auch alle anderen so machen? Oder ist es eher so, dass es da sehr unterschiedliche Fahrstile gibt? Weil jetzt wurdest du angesprochen, du sitzt da drauf wie ein Brett. Also unterscheidet sich das im Fahrerfeld? Hat da jeder seinen eigenen Weg, seine eigene Technik? Oder gibt es doch die goldene Mitte irgendwo?
So, ja, auf jeden Fall mit dem Fahrstil. Das ist halt unterschiedlich bei jedem Fahrer, aber die meiste Zeit, sage ich mal, jeder hat seinen eigenen Fahrstil, ob Elbow Down auf dem Road Racing oder gerade drauf sitzen. Ich würde sagen, ist individuell. Jeder kann es machen, wie er will, aber ich bin eher der gerade sitzt, dass er nichts berühren kann. Clean Hand, also anders, sage ich jetzt einmal.
Also ist natürlich an dieser Stelle ein Sicherheitsfeature und wenn man sich, ich sag mal, die großen Events anschaut, wie die Isle of Man TT, da gab es ja letztes Jahr in der letzten Runde von David Todd, ich glaube wo war das? Bungalow war das, glaube ich.
Bungalow,
da versucht den Ellenbogen noch runter zu bekommen, einfach so für die Show, weil er wusste, er gewinnt das Rennen, aber eigentlich spielt das bei den meisten da ja nicht so eine ausgeprägte Rolle. Und wenn man sich so die alten Haudegen anschaut, wie so Michael Rutter zum Beispiel, der hat ja auch noch so einen Altherrenstil auf eine gewisse Art und Weise und versucht sich da irgendwie auch von fernzuhalten. Aber damit sind wir quasi auch schon wieder, haben wir schon wieder diesen Sprung Richtung Isle of Man gemacht und du hast das ja vorhin schon angedeutet, ne? Dass ihr da mehr denkt, dass da von eurer Seite eine andere Herangehensweise ist, als man das von einem Rundstreckenfahrer normalerweise, also Rennstrecken, klassischen Rennstreckenfahrer so erkennt. Und du hast dann auch schon angedeutet, über 60 Kilometer die Strecke lang. Du lernst von Jahr zu Jahr. Wie muss man sich denn die Vorbereitung auf so ein Event vorstellen? Also wann geht das los? Wie läuft das ab? Wie trainierst du? Weil du kannst ja da ja auch nicht so richtig fahren, ne? Das gibt ja nur die Veranstaltung. Und wie jetzt dieses Jahr oder auch letztes Jahr viele Unterbrechungen wegen Regen und so. Wie baut man denn Routine auf?
Also bei mir ist das jetzt so, TT ist jetzt vorbei. Für mich startet praktisch jetzt die Vorbereitung schon wieder fürs nächste Jahr. Du hast natürlich viele Kriterien zum Erfüllen, damit du eine Mountainkurs-Lizenz bekommst, damit du eben deinen Startplatz hast, damit du Paddock-Space hast und. Das geht alles jetzt schon wieder los, natürlich auch die Sponsorensuche. Aber ja, der Fokus ist halt da mehr, ja, wie soll ich sagen, mentale Vorbereitung auch. Natürlich, ich fliege meistens im Neujahr für 3, 4, 5, 6 Tage auf die Isle of Man rüber, guck mir die Strecke an, mach ein bisschen Streckenkunde. Jetzt natürlich auch bin ich so ein bisschen ein Coach für verschiedene Fahrer in meinem eigenen Team, die wohl zum Manx Grand Prix wollen. Und da bietet sich das für mich an, wenn ich mit den Leuten sprechen kann, die Strecke erklären, da lerne ich jedes Mal mit. Und so ist es für mich wichtig, weil es ändert sich natürlich über so ein halbes Jahr ziemlich viel auch an der Strecke, sei es der Belag, sei es ein Haus, das was von blau auf pink angestrichen haben als Bremspunkt, wo du die als Marker nimmst. Und ja, das ist halt dann schon immer ein bisschen tricky. Aber ja, Vorbereitung ist auf jeden Fall jetzt. Und bis zum nächsten Jahr gibt's da genug zu tun, weil da ist richtig viel Arbeit dahinter, wenn man das mit seinem eigenen Team macht. Oder eben auch mit seinen eigenen Motorrädern. Und das darf man nicht unterschätzen, dass man da nur sein Zeug packt und dann mal schnell zack ab auf die Isle of Man, weil da gibt's so viel Hürden. Aber ich glaube, der Horsti, der hat euch da schon ein bisschen ins Bild gebracht. Der ist ja auch meistens vorm Nerventod, wenn der da seine Vorbereitung macht.
Das ist so krass, was du schon wieder erzählst. Also ist auch nochmal eine gute Empfehlung an alle, die es noch nicht gehört haben. Wir hatten hier eine Doppelfolge mit Horst Seiger, unbedingt nochmal reinhören. Also ich finde es jedes Mal wieder erschreckend, begeisternd, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das so zu hören, was es da einfach für Details gibt, über die sonst keiner nachdenkt. Also ein anders angemaltes Haus, dass das natürlich einen Unterschied macht. Dass wir hier aber über einen 60 Kilometer langen Kurs sprechen, wo einfach so viel Veränderungen von Jahr zu Jahr sind. Und jetzt schaust du dir die Videoaufzeichnungen an, aber die sind ja jetzt dann wieder ein Jahr alt, wird sich ja so viel verändern. Bevor wir aber da vielleicht nochmal ins Detail gehen oder jetzt auch über dein eigentliches Ereignis sprechen, nochmal so eine allgemeine Frage. Du fährst die IRC, du warst in auf der Isle of Man jetzt schon ein paar Mal unterwegs und du warst auch schon in Macau, ein sehr renommierter und ziemlich krasser Grand Prix, wenn man so will. Kannst du da sagen, hey, du hast überhaupt ein Lieblingsevent, oder würdest du sagen, die sind so unterschiedlich, dass du das gar nicht vergleichen kannst, aber wenn du dir jetzt eins rauspicken würdest, wo würdest du morgen an den Start gehen wollen am liebsten?
Das ist natürlich für mich ganz einfach, das ist Isle of Man, das ist so das Rennen, da wo man halt natürlich jetzt auch noch Erfolge erzielen möchte. Ich habe mir halt als mein Traum gesetzt, erstmal schnellster deutscher Fahrer zu werden, das habe ich 2023 geschafft. Und jetzt hätte ich halt noch als Ziel, die 130 Meilen Schnitt zu fahren. Das war halt für mich kompletter Traum und dann bin ich wirklich durch. Und der zweite Plan, wo wäre, das wäre halt Macau. Ich bin da hingekommen, ich habe so viel Spaß gehabt. Das waren tolle 2 Wochen, 2 Mal dort. Und da habe ich gesagt, ja, das ist einer meiner Lieblingsstrecken zumindest. Keine Ahnung warum. Die meisten mögen das nicht, aber irgendwie stehe ich voll auf das durch meinen Fahrstil. Passe ich da perfekt hin? Keine Ahnung.
Die Macau-Erfahrung, die habe ich ja letztes Jahr gemacht. Das, da gab es ja auch quasi Änderungen in der Regularik, warum du jetzt 2024 dann nicht mit teilnehmen konntest. Du bist in der, wann war das, 22, in einer der Corona-Jahre dort ja schon aufs Podium gefahren. Also die Strecke scheint dir tatsächlich sehr zu liegen. Und du hast aber auch gerade angesprochen, deine Ziele für die Isle of Man noch. Jetzt hatten wir vorhin schon das Thema Insel und dass du 2024 unter doch erheblichen Schmerzen und mit Verletzungen deinen IRRC-Titel eingefahren bist. Und die Gründe für die Verletzung liegen ja auf der Insel. Wir waren ja mehr oder minder zeitgleich dort und das ist, glaube ich, auch eine so der eindrücklichsten Geschichten, die ich von der Insel mitgenommen habe. Du bist im Super-Twin-Rennen, war das, zweite Runde gestürzt übers Vorderrad. Ich habe das Video gesehen, das ist ja dort, geht das ja relativ schnell rum und du denkst, oh mein Gott, was für eine gefährliche Stelle. Und erst nicht klar, okay, wie geht's dem Dazi? Und ich sehe den Dazi dann aber wenige Stunden danach am Abend mit dem Mikro in der Hand bei einer Präsentation von Horst Seiger von diesem Unfall zu erzählen und ja, mit diesem Gedanken, ah, jetzt trinke ich erstmal der Guinness und ja klar, will ich morgen starten. Ne? Alles wehgetan, da war noch nicht klar, was du dir alles gebrochen hattest, beziehungsweise das hatte ich noch nicht so eingeschränkt. Und ich habe mich damals gefragt und frage mich das jetzt natürlich auch, wenn man in Anführungsstrichen so die Konsequenzen des Risikos gespürt hat, ne? Wo kommt dieser Antrieb her, das dann quasi wieder dieses Risiko zu suchen und das einzugehen? Ne? Wie muss man sich das einordnen? Hat das was damit zu tun, dass man vielleicht weiß, wo der Fehler lag und weiß, okay, ich kann das jetzt vermeiden? Wie kann man das quasi einem Normalsterblichen wie mir erklären?
Ja, bei mir war das halt so jetzt mit dem Super-Twin-Sturz in der ersten Runde. Ich habe mich wirklich so wohl auf dem Motorrad gefühlt, die ganze Woche. Ich habe so viel Spaß gehabt auf der Twin und es hat alles super funktioniert. Ich war Top 10 fähig und auch der Start, alles tippitoppi. Nur ich habe einen eigenen Fehler gemacht, wo ich selber nicht drüber nachgedacht habe. Crunkney Body Straight, das ist kurz vor 11th Milestone und es war ein bisschen windig. Und ich habe vergessen, klar, Wind unter die Räder, das Vorderrad eh wenig belastet, könnte auskühlen. Habe ich halt erst im Nachhinein dann so ein bisschen wahrgenommen. Ich habe meine Kurve wie immer genommen, war ein bisschen schneller wie sonst, weil natürlich Rennen ist Rennen. Und ja, dann ist mir das Vorderrad weggeklappt und ich bin im Kurvenausgang, Gott sei Dank. Ich kann nicht einmal sagen, wie schnell das war, wie bestimmt 140, 150, ja 140 rum und dann in die Barriere knallt. Aber halt sehr stumpf mit beiden Füßen, das Motorrad auf mir drauf mit meistens Öl. Und ja, ich habe mir halt meine Füße, meine Knie ein bisschen zertrümmert, habe da Knochenbrüche drin gehabt, die wo erst noch nicht so ersichtlich waren. Das ist erst nach der TT gekommen, aber ich habe dann 3 Tage Pause gekriegt, viel Physio und natürlich noch der Visit bei den Ärzten ist okay für das Superbike-Rennen, für die Senior-TT. Und da habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall wieder aufs Motorrad zurück, eine Runde fahren oder auch länger, so lange wie es geht, und einfach wieder zurückzukommen zu dem Sturz beziehungsweise zu dem Ort, wo das passiert ist, um mir selber zu sagen, hey Junge, das war ein Fehler, das nächste Mal weißt du das, jetzt probierst du das nochmal. Und ich bin da rumgefahren sage ich mal, wie ein junger Gott, ohne Probleme. Ich habe mich auch wohl gefühlt, die Runde. Aber Schmerzen haben sie natürlich ja komplett ausbreitet. Und ja, eine Runde auf dem Kurs mit Schmerzen, mit Brüche in die Füße, das funktioniert nicht. Und dann habe ich natürlich aufgeben müssen und habe gesagt, okay, die TT ist für mich gelaufen nach dem Sturz. Ich kann keinem mehr was beweisen. Ich kann ja nicht mehr schneller werden. Ich kann nur noch einen Fehler machen und das will ich nicht. Abhaken, fertig. Jetzt geht's noch um die IRC. Und ja, 4 Tage später war ja dann schon das IRC-Event in Schleiz. Und da habe ich natürlich antreten müssen, um die Chancen für einen Titel eben zu bewahren. Was keine einfache Situation war. Das war eins meiner schwierigsten Rennen danach, weil die Schmerzen sind dann natürlich erst 2-3 Tage nach der Senior TT oder nach dem Test auf der Senior TT gekommen, weil da habe ich mir dann auch nochmal ein bisschen auf die Knochen drauf gedrückt.
Also das ist ja für mich schon allein, also für jeden Normalsterblichen unvorstellbar. Ne? Man kennt das ja auch so aus dem Racing-Kontext, ne? Da gibt es ja Heldengeschichten von Jorge Lorenzo und you name it, also immer wieder Fälle, wo Leute mit gebrochenen Knochen fahren, aber für den Normalsterblichen denkst du halt einfach, da ist der Knochen kaputt, ich kann nicht laufen, ich kann die Hände nicht richtig bewegen, ich kann die Knie nicht anwinkeln, ich komme gerade so aus dem Bett auf die Toilette und du setzt dich dann aber quasi aufs Motorrad und nimmst dann quasi den Schmerz in Kauf und fährst dann ja auch noch schnell, ne? Also es ist ja nicht nur im Kreis fahren, sondern fährst ja da, also Stichwort IRC, Meisterschaftsevent da in Schleiz, du fährst ja um Punkte, du musst ja Punkte sammeln, um da diese Möglichkeiten zu wahren, den Titel einzufahren. Wie funktioniert das denn? Wie muss man sich das denn in der Umsetzung vorstellen? Ballerst du dich da mit Schmerzmitteln voll? Ist das einfach nur purer Willen? Ist es eine Kombination aus beidem? Und was machst, also was ich natürlich dann auch denke, ich habe jetzt einen gebrochenen Knochen und jeder weiß, okay, da ist irgendwas kaputt. Das kann sich ja vielleicht auch irgendwie verschieben oder irgendwelche Teile irgendwo hinwandern. Wie ordnet man das ein? Fragt man davor einen Arzt? Geht das nicht? Machst du das in Eigenregie? Wie ist das?
Nee, wenn ich zu einem Arzt gegangen wäre, der hätte klipp und klar gesagt, nö, geht nicht. In Schleiz habe ich Gott sei Dank kein Fitnessurteil gebraucht, weil ich bin ja gefahren und hatte ja alles passt im Training. Ich bin da mehr unter dem Radar gewesen und habe einfach gesagt, klar, ich bin gestürzt auf der TT, aber alles gut. Ich bin erst nach Schleiz zum Arzt gekommen und da haben halt die Auswirkungen gekommen. Und ja, Schleiz ist mir auch nicht gut, sag ich mal, nicht gut gegangen. Ich bin nach dem ersten Qualifying, bin in die Box gekommen und habe meine Füße nicht gespürt. Also meine Knie nicht gespürt und bin samt Motorrad am Zelt meines Teams einfach umgefallen. Einfach umgefallen, weil ich meine Füße nicht runtergekriegt habe von den Rasten. Keine Ahnung, krass. Eingeschlafen oder irgendwas, bin ich einfach mit Moped, puff, umgefallen und ja, fertig war's. Aber ja, ich habe natürlich das Wochenende klar mit Schmerzmittel überstanden, aber sehr wenig. Ich stelle mir am Schmerz, sage ich, kann nicht die ganze Zeit die Schmerzmittel fressen, auf gut Deutsch gesagt. Und habe geschaut, dass ich mich einfach die ganze Zeit ruhig halte, Eisbeutel, Kühlpack, alles, was halt so gegeben hat, drauf zum Packen. Und so habe ich das leider bis zum Ende der Saison, bis Vorburg auch machen müssen, weil es ist nie besser geworden und es ist auch heute noch nicht besser. Die Brüche haben zwar verheilt, aber ich habe immer noch Schmerzen an die Seiten, weil der stumpfe Einschlag in die Bande von der Mauer auf der TT, der hat das so verschoben oder so verhunzt, sage ich mal, dass das heute noch wehtut, aber natürlich nicht mehr so schlimm wie eben letztes Jahr. Man lebt jetzt
wenn
damit.
Wir jetzt schon
und jetzt habe ich ja ganz andere Schmerzen.
Ja, genau, das ist nämlich die leider tragische Überleitung. Du sitzt wieder da mit Schmerzen, wir haben es eingangs erwähnt, funktioniert alles nicht so, wie es soll. Erzähl uns das vielleicht mal. Der Michel hat schon angekündigt, ein unverschuldeter Unfall ist der Grund dafür. Vielleicht führst du uns da nochmal durch. Was ist passiert? Was waren die Auswirkungen? Leg los.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich war in Stare Mesto bei der Vorbereitung für meine TT Mountainkurs-Lizenz. Ich nehme jedes Jahr eigentlich in Stare Mesto teil bei der tschechischen Road Racing Championship. Das ist so mein Einstieg, um einfach auf Fahrt zu kommen, bevor es zur IRC nach Hengelo geht. Und ja, dann war ich da. Wie jedes Jahr bin mein Qualifying gefahren, hat richtig Spaß, alles super funktioniert. Gleich mal meinen eigenen Streckenrekord unterboten um eine Sekunde. Ja, und dann ist es eben ins Rennen gegangen am Sonntag, wollte in die erste Kurve wie immer einbiegen und von hinten ist dann der gestürzte Fahrer bei knapp 180, 160 eben gestürzt und das Motorrad ist herrenlos in mich reingekracht. Mich hat es aus dem Motorrad rausgehoben und das war noch nicht das Schlimme, weil das Motorrad hat mich nicht am Körper getroffen, sondern der Rest ist erst hinter der Absperrung gekommen. Ich bin im hohen Bogen über die Ballen drüber geflogen und dahinter ist an einem Haus so ein Zierstein gestanden. Und ich bin mit dem Rücken genau in den Zierstein rauf und das Motorrad ist auf mich drauf. Und dann war halt erstmal die Luft weg. Klar, der Airbag hat funktioniert und alles. Aber ich habe so starke Schläge auf den Schädel, auf den Rücken, Brust bekommen, dass ich halt wirklich sehr kurz davor war, in einer Querschnittslähmung zu enden. Also die Ärzte waren wirklich nicht guter Dinge, wie sie mich ins Krankenhaus gebracht haben. Und so hat sich das halt auch dann die ersten 2 Wochen gezogen, auch wenn die Operation gut verlaufen ist. Sie hatten aber noch nie so eine schwerwiegende Operation, die hat 9 Stunden gedauert. Mir sind Wirbeln von selbst beim Aufmachen rausgeflogen, haben die Ärzte gesagt. Also 3 Wirbel sind einfach mal so lose drin gelegen. Und natürlich mit den Rückenwirbel 6 und 7 und dann der Brustwirbel, 1, 2, 3, 4 und dann noch ungefähr die Hälfte aller Rippen gebrochen. Ja, da war alles dabei. Aber das Schwerste war halt die brutale Quetschung an die Halswirbel, weil das halt so punktuell war. Und da war wirklich lange nicht klar, ob ich jemals wieder meine Füße oder Hände spüren kann. Das haben sie mir direkt vor der OP erzählt. Und wie ich aufgewacht bin, das Erste, ich habe meine Hände gespürt, meine Füße gespürt, habe geweint wie ein kleines Kind. Und die haben mir dann versichert, gibt da noch 4, 5 Tage. Es kann immer noch vorkommen, dass die Lähmung eintritt. Und wie das vorbei war, habe ich das alles positiv und mit Freuden gesehen. Ich habe dann erstmal die ersten Posts machen können und zu realisieren, hey, ich kann noch gehen, ich kann noch stehen. Und jetzt kämpfe ich mich halt langsam zurück. Und wie man sieht, ich kann jetzt zumindest sitzen, ich kann wieder stehen, gehen. Aber halt alles sehr anstrengend und es wird schon mal ein langer Weg. Die Reha beginnt jetzt dann. Aber ich bin froh, dass ich das noch machen kann. Natürlich habe ich jetzt wieder Ziele auch im Leben und die will ich natürlich, denen will ich nachgehen. Es ist noch nicht vorbei. Das ist definitiv.
Boah. Das ist so krass, das mal zu hören. Ich habe bis dato einfach immer nur gelesen, so schwere Verletzungen, Operationen und so weiter, das jetzt mal im Detail von dir zu hören. Nachdem du ja eigentlich vor der Kamera sitzt und einen ganz soliden Eindruck so machst, ist ja wirklich heftig. Also mir war das gar nicht so bewusst, wie krass das war und wie kurz das vor der Kippe sozusagen war zu einer ja wirklich lebensverändernd dramatischen Situation. Im Zweifel, ich meine, so wie das klingt, wenn man sagt querschnittsgelähmt mit den ganzen Wirbelfrakturen und du den Unfall auch so geschildert hast, kann man ja sagen, gut, dass du überhaupt hier sitzt, so nach dem Motto. Man merkt sie gar nicht so an. Das ist vielleicht dieses Road Racer gehen, einfach weiter nach vorne schauen, sehr optimistisch dahinter. Wenn du sagst, über Ziele sprechen, ist für dich schon wieder klar, du willst nächstes Jahr auf dem Motorrad sitzen oder wie haben wir das zu verstehen?
Jetzt waren erstmal meine Ziele, definitiv in die Reha zu kommen und nach den 3 Wochen Reha habe ich ungefähr ein Bild, wo es mit meinem Körper hingeht, was mir die Ärzte verraten oder raten. Aber natürlich, ich mag mit dem Rennsport nicht aufhören. Ich bin jetzt in meiner Rehabilitation, sage ich einmal, so weit. Die Ärzte sind wirklich überrascht, wie schnell das bei mir geht, wie viel, dass ich da reinhänge und das auf Eigenregie. Dass ich halt natürlich auch so einen stabilen Körper habe, der wo das mitmacht. Und so ist halt der Fokus jetzt Richtung Reha. Und nach der Reha sehe ich mein Gesamtbild. Und dann habe ich natürlich schon das Ziel, nächstes Jahr spätestens zurückzukommen. Ich möchte natürlich wieder die TT fahren und da wird sich ja nichts ändern. Aber mal schauen, es kann sich im Leben immer viel ändern, aber mein Ziel ist definitiv back to TT.
Ich finde das krass, wild, das erleben wild, erzählen wild, ja ganz wild. Viele. Das, Michel.
Ja, nee, Jan, ich wollte einfach nur meine Emotionen quasi dazu zu äußern. Also frag gern weiter.
Genau, für mich ist sozusagen die Frage, hast du dir jemals überlegt zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht der Denkzettel, ich höre jetzt auf, weil es ist ja schon so, wie du sagst, du hast geheult wie ein kleines Kind vor Befreiung, dass du sozusagen deine Hände, deine Füße spüren konntest. Es wäre natürlich auch die Überlegung zu sagen, boah, das ist ja schon ein Risiko, ich möchte diese Ängste nie wieder haben und das schaffe ich vielleicht wahrscheinlicher, ich meine, passieren kann immer was, wenn ich das an den Nagel hänge. War das nie eine Option für dich zu sagen, okay, das war's jetzt?
Dadurch, dass der Sturz nicht aus eigener Regie war oder nicht mein eigener Fehler, habe ich natürlich gesagt, nee, das, du kannst so nicht aufhören. Die schießt aus Versehen einer ab, ganz normaler Rennunfall und dir geht's halt jetzt schlecht. Ich habe immer, hab schon im Kopf gehabt, wieder zurückzukommen und das dann sauber zu beenden. Wenn aufhören, dann richtig. Aber nicht so. Und vor allem auch die Ärzte haben gesagt, Junge, wenn du wieder Motorrad fahren willst, kannst du alles hoffentlich wieder uneingeschränkt. Wir geben dir da Daumen hoch, weil jetzt ist eh verschraubt, also kannst du nicht mehr brechen. Sage, danke, passt, perfekt. Das wollte ich hören, wenn es verschraubt ist, ist fest. Und dass man halt zweimal so einen krassen Ausfall hat, das ist schon sehr, sehr, ja, unwahrscheinlich. Also passieren kann alles im Leben, aber nee, ich habe kurz, also nach dem Sturz habe ich schon gesagt, das war's sowieso, aber mittlerweile, es gibt keine Option aufzuhören. Nur wenn wirklich das Finanzielle überhaupt gar nicht mehr funktioniert, dann muss man irgendwann mal mit 33 sagen, ist vorbei oder man macht was anderes. Mittlerweile bin ich ja Riding Coach und eigener Teamchef im eigenen Team für die Czechisch Road Racing. Und ja, natürlich habe ich auch noch eine Werkstatt zu Hause, die muss ja auch betrieben werden. Also mir wird nicht langweilig, aber back to TT und natürlich möchte ich die Rennen schon alle wieder mitnehmen, wie Nordwest TT. Wer weiß, vielleicht Macau nochmal, wenn es es ergibt. Und ja, ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Pläne, bevor man sagt, Schluss und aus.
Okay, okay. Dieses Ende muss ja nicht zwangsläufig von dir ausgehen. Das ist tatsächlich auch was, was ich mir für das Ende unserer Folge noch als Frage mitgenommen habe, die ich gern an dich richten möchte, um eine Einschätzung von dir in Anstrichen zu bekommen. Die TT ist jetzt dieses Jahr zu Ende gegangen. Michael Dunlop hat seine Siegesserie ausgebaut, ist jetzt der erfolgreichste, mit Abstand erfolgreichste Fahrer dort aller Zeiten. Wir haben aber auch Stürze gesehen. Wir haben zwei schwere Stürze gesehen von sehr erfahrenen Fahrern. Peter Hickman, Rundenrekordhalter, mehrfacher TT-Sieger, Michael Rutter dort gestürzt. Und es ist ja eh relativ viel Diskussion auch um das Thema Sicherheit, Versicherungen bei solchen Events. Wie schätzt du das denn ein? Du bist ja quasi international in dieser Szene unterwegs, kriegst natürlich auch viel mit. Glaubst du, wir werden noch lange die Möglichkeit haben, Road Racing zu beobachten und zu sehen? Oder wirst du sagen, die Versicherungssituation oder vielleicht auch einfach nur grundsätzlich Sicherheitsbedenken werden kurz- bis mittelfristig dafür sorgen, dass auch große Veranstaltungen wie die TT nicht mehr stattfinden können?
Ich sage jetzt einmal, wir hatten ja das Thema schon 2-3 Jahre zuvor oder auch in der Corona-Zeit mit den Versicherungen für die kleinen Clubs, für TT, Nordwest, whatever. Ist ja klar, es wird immer schwieriger mit den kleinen Clubs, auch in Deutschland, glaube ich, oder Europa wird das alles in der Zukunft nicht einfacher, aber jeder reißt sich Jahr für Jahr einen Arsch auf, um das weiterzuführen. Und mittlerweile geht ja der Trend wieder ein bisschen nach oben. Und ich denke, dass das mit der Versicherung noch ein bisschen funktioniert alles. Und dass sowas wie TT, das wird wahrscheinlich nicht so schnell zugrunde gehen, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel ein Rennen in Deutschland. Also da glaube ich eher, dass in Deutschland nichts mehr passiert, bevor TT nimmer laufen würde, weil TT lebt einfach davor und ich glaube, wenn es wirklich mal drauf ankommt, bauen die eine Riesenmauer um das ganze Gelände und dann wird da trotzdem gefahren im Heimlichen.
Ich hätte ja auch tatsächlich noch Fragen zum Thema Isle of Man und Geschichte und dies und das, aber ich denke, wir haben jetzt unsere Stunde inzwischen auch voll. Wir wollen das jetzt auch nicht länger, ich sag mal, auf die Folter spannen oder auf den Gaming-Stuhl, auf dem er jetzt hier gerade sitzt.
Und ich hab Zeit.
Ich möchte auf jeden Fall das Ende der Folge nutzen, um dir an dieser Stelle natürlich zum ersten Mal gute Besserung, alles Gute zu wünschen. Ich drück die Daumen, dass du ganz, ganz schnell wieder richtig fit bist und keine Einschränkungen zu spüren haben wirst in Zukunft durch deine Verletzung. Und ich möchte mich aber vor allen Dingen auch dafür bedanken, dass du hier in diesem Rahmen so offen über das Thema gesprochen hast und auch ja diese intensiven Emotionen in dieser Zeit nach der Verletzung direkt im Krankenhaus vor dem Weg in den OP und auch danach hier geteilt hast, weil das ist ja schon was sehr, sehr Besonderes und sehr, sehr Intimes und für viele von uns eben einfach nicht nachvollziehbar. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du hier uns da hast dran teilhaben lassen. Und wie gesagt, macht für mich nochmal mehr den Wunsch präsent, dir da alles Gute zu wünschen. Und dass du, muss man auch an der Stelle dazu sagen, du bist ja nicht nur Sohn deiner Eltern, sondern inzwischen auch selber Familienpapa. Dass du in Zukunft den Rennsport und auch das Familienglück weiter in dem Rahmen leben kannst, wie du es in der Vergangenheit gemacht hast.
Genau, so machen wir das. Danke, Michael.
Den kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich fand es wahnsinnig beeindruckend, von dir so zu hören. Krass, dieses blühende Leben, eine Optimismusquelle vor dem Herrn. Ich hoffe, ihr da draußen konntet genauso mitfiebern und mitfühlen. Mit Dazi, ich glaube, ein Großteil wird auch in der Zukunft nicht verstehen, wie man diesem Hobby so nachgehen kann, aber als Zuschauer auf jeden Fall viel Freude dabei haben. Wenn ihr nochmal Interesse an Dazi habt, checkt auf jeden Fall auch seine Kanäle ab, die verlinken wir hier auch in den Shownotes. Dazi auch von meiner Seite, tausend Dank, die gleichen Genesungswünsche wie Michel und wir hoffen natürlich, dich bald live und vor allem wieder in Aktion sehen zu können. Ganz liebe Grüße gehen raus nach Bayern. Wenn du noch ein Schlusswort hast, dann ist jetzt dein Moment, nochmal Dinge loszuwerden. Ich bedanke mich auch auf jeden Fall schon mal und klinke mich schon mal so ein bisschen aus. Danke dir, Dazi.
Jan, Michel, Dankeschön. Also nochmal für die Einladung. Hat mich wirklich gefreut. Mein erster Podcast dann mit euch. Taugt mir richtig. Auf jeden Fall herzlichen Dank. Und ja, ich werde auf jeden Fall zurückkommen. Vielleicht haben wir nochmal die Möglichkeit, zusammen einen Podcast zu machen. Oder Video, vielleicht Michel oder Jan, kommt's nochmal auf TT nächstes Jahr, ich verspreche euch, ich fahre keine Rennen mehr davor, ich will nächstes Jahr auf die TT und dann können wir auch mal persönlich ein Bier zwitschern und gehen wir nochmal alles durch. Auf jeden Fall, jo, hat mich gefreut und ciao, bis denne.
Ja, Dazi, vielen Dank, das mit dem Bier machen wir auf jeden Fall und mein letzter Aufruf geht raus an die Community, wenn euch diese Folge gefallen hat, und ihr Interesse an Dazi habt, folgt natürlich ihm auf den entsprechenden Kanälen, ist in den Shownotes verlinkt, wie Jan gesagt hat. Und ein Aufruf von unserer Seite, wir haben immer noch unsere Gewinnspielaktion zum Thema Gasgeflüster Podcast Ausfahrt 2026. Mit Rieger Rennsport zusammen gibt es da einen Kombilifter zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Schreibt uns eine E-Mail an info@gasgeflüster.de mit der Postleitzahl bzw. der Region, in der ihr euch die nächste Ausfahrt im Gasgeflüsterrahmen 2026 wünscht, dann seid ihr im Lostopf, geht noch bis zum 30.06. Und jetzt bin ich raus und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Ja. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.